Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung aus der Reihe Kind sucht Zukunft. Kindheit und Gesellschaft am Beispiel der Metropolregion München. Dabei widmen wir uns verschiedenen Themen rund ums Heranwachsen. Heute soll es aber nicht um den Nachwuchs selbst gehen, sondern um die Eltern. Denn ohne die gäbe es ja gar keine Kinder. Und da Erziehung und Großziehen kein reiner Spaziergang in flachem Terrain ist, ist das Thema heute Eltern-Challenge. Wie viel Druck lastet auf den Eltern? Dazu habe ich mit der Kinderkrankenschwester Andrea Schwickrath gesprochen, die im Rahmen der frühkindlichen Gesundheitsförderung des RGU Hausbesuche und Beratungen bei Eltern durchführt. Außerdem sprach ich mit Bernd Asbichler von der Pro Familia Beratungsstelle in München-Neuaubing über Themenschwerpunkte seiner Arbeit und Erfahrungen. Mir ging es bei den beiden Interviewpartnern um einen generellen Blick auf die Sorgen der Eltern, aber natürlich auch um die aktuelle Corona-Krise. Und außerdem wollte ich wissen, ob sich der Druck auf Eltern in den vergangenen Jahren verändert hat. Im zweiten Teil der Sendung erzählt Sam Ibrahim, Kameramann, Kolumnist für Mit Vergnügen München und Vollzeitpapa eines 2,5-jährigen Sohnes. Wie viel Druck lastet auf ihm? Wie geht er damit um? Wir werden es hören. Und am Mikrofon für Sie in dieser Stunde Lena Kronauer, Mutter einer 2-jährigen Tochter. Das Thema Druck auf Eltern kenne ich also aus erster Hand und es beschäftigt mich auch zugegebenermaßen ziemlich. Mal mehr, mal weniger. Meine erste Interviewpartnerin hat mir sehr geholfen, als meine Tochter frisch auf der Welt war und sämtliche guten Ratschläge, mehr oder weniger professionelle Ratgeber und Emotionen auf mich eingeprasselt sind. Andrea Schwickrath ist Kinderkrankenschwester der Stadt München und arbeitet im Bereich frühkindliche Gesundheitsförderung. Hier machen Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen Hausbesuche und telefonische Beratungen zu allen gesundheitlichen Fragen, die Säuglinge und Kleinkinder bis zu 3 Jahren betreffen. Also etwa Stillen, Ernährung, Pflege, Schlaf- und Schreibprobleme und so weiter. Und sie geben auch Tipps zu Eltern, Kindgruppen und anderen Einrichtungen im Stadtteil.
Also der Kontakt zu den Eltern entsteht überwiegend durch uns, indem wir den Eltern einen Terminvorschlag für einen Hausbesuch schicken. Es ist so, dass wir bestimmte Straßen in unseren Stadtgebieten haben, wo wir wissen, dass viele Familien mit Kindern wohnen und bekommen da von diesen Straßen Geburtsmeldungen. Und aufgrund der Geburtsmeldungen schreiben wir die Eltern dann an und bieten ihnen unseren Hausbesuch an. Jedes Elternpaar, was in München ein Kind bekommt, bekommt aber von uns vom Gesundheitsamt einen Flyer mit dem Hausbesuchsangebot der Kinderkrankenschwestern für die Landeshauptstadt München. Und daraufhin melden sich sehr viele Eltern auch selber. Und je jünger die Kinder sind, desto mehr Anfragen kommen auch, weil halt zum Teil die Eltern zum ersten Mal Eltern werden und nicht unbedingt die Großeltern im Hintergrund haben, die sie auch unterstützen können und freuen sich dann halt, jemanden kennenzulernen, der sich auskennt.
Warum gibt es denn dieses Beratungsangebot?
Das Beratungsangebot ist 1974 entstanden, weil damals die Säuglingssterblichkeit noch sehr hoch war und dann halt einfach ein großes Angebot geschaffen werden sollte, damit die Eltern ein niederschwelliges Beratungsangebot haben. Damals war es noch so, dass es noch verschiedene Beratungszentren in den Stadtteilen gab, wo dann die Eltern hinkommen konnten. Da war auch noch eine Kinderärztin mit dabei, die einmal in der Woche halt im Prinzip eine Sprechstunde hatten. Und das hat sich halt dadurch, dass mehr Kinderärzte sich niedergelassen haben in München, dazu entwickelt, dass wir jetzt nur noch Hausbesuche anbieten. Telefonische Beratung ist auch von Montag bis Freitag immer möglich.
Welche Themen sind es denn, die den jungen Eltern am meisten auf der Seele brennen?
Ja, ganz am Anfang geht es natürlich viel um Stillen, um die Ernährung, ob die Kinder an Gewicht zunehmen. Die Eltern sind dann immer ganz neugierig, ob wir auch mal vielleicht wiegen kommen könnten, wenn sie jetzt leider keine Hebamme bekommen haben. Dann gibt es natürlich oft Schlafproblematik noch mit dabei. Wenn die Kinder ein bisschen älter werden, geht es dann auch um Erziehung oder Entwicklung der Kinder. Vielfach sind die Eltern im Arbeitsleben gewesen und haben dann noch gar nicht so viel Ahnung, was im Stadtteil angeboten wird. Und dann freuen sie sich, wenn wir ihnen erzählen, was sie alles mit den Kindern im Stadtteil auch machen können. Oft gibt es natürlich auch soziale Themen wie Wohnungsprobleme, finanzielle Probleme, Überlastung dadurch, dass jetzt vielleicht keine Großeltern mit in München sind, die die Eltern unterstützen können. Also das ist somit das meiste.
Ist das hauptsächlich Unsicherheit oder ist da auch tatsächlich Angst mit dabei, bei manchen vielleicht?
Also es ist so, dass die Eltern eigentlich als erstes mal Zeit brauchen, dass sie jemanden haben, der ihnen zuhört, der ihnen so ein bisschen einordnen kann, wo hakt es vielleicht oder wo läuft es besonders gut. Die freuen sich, wenn sie halt auch bestärkt werden, wie gut sie das doch eigentlich schon machen. Oder wenn sie beruhigt werden, dass sie halt schon einen kleinen Ansatz haben, aber da noch nicht weiter gekommen sind, dass sie unterstützt werden. Also das Wichtige ist eigentlich so hauptsächlich die Stärkung im Elternsein. Die Ängste, die sie dann vielleicht äußern, die hinterfragen wir und überlegen halt mit ihnen gemeinsam, ob es halt irgendwelche Fachstellen gibt, an die man sie vielleicht weiterleiten kann.
Wenn Sie jetzt bei so einem Beratungstermin merken, da ist was richtig im Argen, also die Eltern sind total überfordert oder da ist vielleicht auch noch eine latente Sucht dabei, die man jetzt vielleicht nicht direkt ausspricht, wo sie aber das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Wie gehen Sie denn da vor?
Also wir versuchen halt erstmal ganz allgemein abzufragen, wie war die Schwangerschaft, wie ist es die Geburt gelaufen, wie läuft es jetzt hinterher, gibt es gesundheitliche Probleme, brauchen Sie noch Unterstützung, müssen Sie angeleitet werden, zum Beispiel wenn das Kind jetzt gerade frisch geboren ist, wie ist die Nabelpflege, wie ist ein Säuglingsbad, haben Sie einen Kinderarzt, kann man Sie irgendwo anbinden an ein Mütterzentrum oder Erziehungsberatungsstelle, je nachdem, wo die Problematik liegt. Wir versuchen halt mit den Eltern zusammen das Ganze so ein bisschen zu sortieren und zu gucken, wo stehen Sie jetzt, brauchen Sie mehr Unterstützung. Es gibt zum Beispiel das Unterstützungsangebot der frühen Hilfen. Und da können Sozialpädagogen einmal in der Woche, maximal 3 Monate, nach Hause zu den Eltern kommen und können halt versuchen, ein Hilfsangebot zu geben, um sie zu unterstützen, dass halt dieses Problem, was sie jetzt als erstes haben, vielleicht mal gelöst werden kann. Und um dann später vielleicht weiter zu überlegen, reicht dieses Hilfsangebot, was halt sehr, sehr niederschwellig ist, oder brauchen sie ein weiterführendes Hilfsangebot und dann würden die frühen Hilfen halt versuchen, die Eltern an zum Beispiel eine Erziehungsberatungsstelle auch anzubinden.
Und jetzt Ausnahmesituation Corona. Bei mir hat sich mit meiner Tochter mal mehr, mal weniger Unsicherheit breit gemacht. Draußen strahlender Sonnenschein, aber darf ich überhaupt raus mit ihr? Wie verhalte ich mich richtig? Hat sich da auch das Beratungsverhalten bei den Kinderkrankenschwestern der frühkindlichen Gesundheitsförderung der Stadt München verändert?
Also es ist wirklich so gewesen, dass wir seit dem Shutdown am 16. März erstmal gar keine Hausbesuche gemacht haben. Nur ganz vereinzelt, wenn wirklich unbedingt sein musste, nach Rücksprache. Wir haben aber festgestellt beim Beratungstelefon, dass doch viele Anfragen da waren, die sich dann halt im Laufe der Wochen dann doch auch gesteigert haben, wo wir halt zuerst sehr ausführliche Telefongespräche hatten, was sich aber dann rausgestellt hat, was dann doch vielleicht einfacher wäre, wenn die Eltern einverstanden sind, dass wir dann doch wieder zu Hausbesuchen übergehen. Wir hatten am Anfang nur eine Kollegin, die praktisch notfallmäßig mal ausgerückt ist. Das haben wir angefangen, vor 3 Wochen dann mehr zu steigern und jetzt möchten wir halt doch auch wieder mehr Hausbesuche von unserer Seite aus anbieten und haben einen Flyer entwickelt, den wir mit einlegen können, dass wir halt wirklich unter Corona-Bedingungen in Anführungsstrichen halt auch dort die Hausbesuche machen können. Wir können auch dann natürlich anbieten, dass man nicht in der Wohnung den Hausbesuch macht, sondern dass man vielleicht eine Runde spazieren geht und halt an der frischen Luft dann zusammen ist, um dann halt auch miteinander ins Gespräch zu kommen.
Und haben sich hier dann die Themen verändert?
Nein. Also klar, ein bisschen wird nach Corona gefragt, was sie denn jetzt mit den kleinen Kindern, ob sie da jetzt besonders aufpassen müssen, das dann schon. Aber ansonsten sind die Themen eigentlich nach wie vor die gleichen geblieben auch. Für uns ist es halt wirklich wichtig, dass wir nah an den Eltern dran sind, dass wir versuchen, ihnen zu vermitteln, dass wir sie und ihre Anliegen sehr ernst nehmen und dass wir, wenn wir finden, dass wir ihnen etwas anbieten können, dass wir ihnen das sehr nahe bringen und versuchen sie halt dorthin zu leiten, dass sie bereit sind, auch diese Hilfsangebote anzunehmen, was natürlich im Moment sehr schwierig ist. Man kann halt noch nirgendwo in ein Mütterzentrum, in eine Spielgruppe, in eine Babymassagegruppe, dahin kann man halt im Moment noch gar nicht leiten, dass sie halt wirklich auch in Kontakt mit Mamas kommen, die Kinder im gleichen Alter haben. Das ist halt im Moment einfach wegen Corona noch gar nicht möglich.
Was machen Sie in diesen Fällen? Also hilft es dann einfach nur zu vertrösten und sagen, ja, vielleicht geht es bald wieder weiter? Oder wie ist da Ihr Beratungsangebot?
Wir sagen natürlich schon, dass Sie in engem Kontakt mit uns bleiben können, dass wir halt entweder telefonisch oder wir gehen eine Runde spazieren, dass wir da sein können, wenn eine frühe Hilfe vermittelt werden kann, weil halt einfach die Kriterien dafür erfüllt sind und die Eltern gerne ein bisschen mehr Unterstützung hatten. Auch die frühen Hilfen sind sehr kreativ und können auch mit denen spazieren gehen oder die machen auch schon mal WhatsApp-Verbindungen, dass sie halt mit den Eltern wenigstens bildlich schon mal im Kontakt sind. Aber sie möchten natürlich auch versuchen, irgendwann auch mal wieder die Eltern persönlich im normalen Umfeld kennenzulernen, um dann halt zu gucken, wie können sie am besten weiterhelfen.
Wir gehen heute der Frage nach, wie viel Druck auf Eltern lastet. Eine Studie vom Meinungsforschungsinstitut Forsa im vergangenen Jahr hat gezeigt, 69% der Eltern fühlen sich manchmal in ihrer Rolle überfordert. Mütter häufiger als Väter. Die meisten zweifeln demnach, ob sie alles richtig machen bei der Kindererziehung. Die Hälfte fragt sich, wie andere Familien es schaffen, alles unter einen Hut zu bringen. Welche Fragen haben denn die Eltern bei Bernd Asbichler von der Erziehungsberatung von Pro Familia in München-Neuaubing? Er leitet die Stelle und arbeitet hier seit 25 Jahren als Psychologe.
Also so Erziehungsberatungsstellen haben in der Regel eine Verteilung, die über den ganzen Familienzyklus geht. Es können Eltern in der ganz frühen Zeit sein. Sonst haben wir viele in der Schulzeit, Grundschulzeit, da sind viele Anmeldungen. Dann nochmal Pubertätszeit, viele Anmeldungen. Und dann gibt es eben noch die ganzen Krisen, die sozusagen jetzt nicht so an den Familienzyklus gebunden sind. Also verstorbene Großeltern, Krankheiten, chronische Erkrankungen, die Schicksalsschläge, die Familien erleiden. Das läuft so parallel und es geht über alle Altersgruppen, also je nach Alter der Kinder.
Und gibt es bestimmte Hauptthemen, die Eltern gerade bei der Erziehung beschäftigen?
Also Mediennutzung hat deutlich zugenommen, Umgang mit Smartphones, Computern, Tablets, was ist da in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, wie können sich die Eltern abstimmen? Und dann haben wir so eigentlich, ich habe so im Vorfeld so ein bisschen überlegt, eigentlich seit diesen 25 Jahren ist es auch immer so ein Abbild der Gesellschaft. Vor Corona waren so die Sorgen um Ausbildungsplatz jetzt in München nicht mehr sehr dramatisch. Es war auch finanziell oder Arbeitslosigkeit war kein Thema mehr. Das war zum Beispiel in der Finanzkrise deutlich anders. Was in München sehr schwierig ist, ist so Wohnsituationen. Das sind einfach Sachen, die Familien belasten. Und thematisch kann man sagen, ist es alles, was die Familien belastet, was schwierig werden kann bei Kindererziehung. Das ist Mediennutzung, das ist Schulausbildung natürlich. Das ist so ein ganz großer Posten. Also Schule macht in allen Familien viel Stress, sei das jetzt, dass der ganze Rhythmus ja auch umgestellt werden muss mit den Ferienzeiten, seien das auch Ansprüche von den Schulen an die Eltern, was die Kinder alles können müssen und was dann die Elternaufgabe ist. Also das ist ein ganz großer Batzen.
Wie können Sie bei diesen Themen helfen?
Also wir sind alle psychotherapeutisch ausgebildet. Das sind also jetzt so die von der Methodik her. Und in der Regel geht es jetzt bei Medienkonsum ja um Grenzen setzen. Und da ist in der Regel schon sinnvoll, dass man schaut, dass man beide Eltern in die Beratung kommt, dass sie darüber sich schon mal stärken können. Auch wenn die Eltern getrennt sind, dass sie trotzdem beide in der Pubertät auch nochmal sich zusammensetzen und für die Kinder gemeinsam überlegen, das hilft in der Regel schon relativ gut. Das war Medienkonsum, Gewaltbereitschaft ist sind Themen, wo man dann sicherlich, wenn das massiver ist, auch überlegen muss, ob es andere Hilfemaßnahmen gibt, wie jetzt, also wenn die Beratung nicht mehr ausreicht. Aber oftmals ist so die Stützung oder das Coaching von Eltern schon eine ganz hilfreiche Geschichte, dass man einfach mit jemand nicht familiär, also der nicht in die Familie eingebunden ist, tatsächlich nochmal überlegen kann, was könnte man machen, wo will ich meine Kraft und Energie auch einsetzen, was muss ich vielleicht auch hinnehmen manchmal in der Pubertätszeit, wo es vielleicht auch verschwendete Liebesmühe oder Energie ist. Und das sind so Fragen, die kann man eigentlich in der Beratung relativ gut abklären.
Ist denn Drogenkonsum, Abhängigkeit auch ein großes Thema bei Ihnen in der Familienberatung?
Das ist jetzt insofern nicht ganz so groß, weil wir ja in München ein gutes Netz haben, auch mit Drogenberatungsstellen, und wir dann schon an diese Spezialstellen auch verweisen. Aber natürlich ist Pubertätszeit immer eine Zeit, wo die auch ausprobieren und wo so Randbereiche sind, sei es Alkohol, Cannabiskonsum, Klauen, Diebstahl, also so, das sind alles so diese Sachen, wo es so um Ausprobieren geht. Und da sind wir schon mit beschäftigt. Wenn jetzt von vornherein klar ist, es geht um Drogensachen, dann schauen wir, dass wir die zu Controps oder zu einer anderen Beratungsstelle bringen, die jetzt direkt mit dem Thema involviert sind.
Wer Kinder im Kindergarten oder Schulalter hat, war von der Corona-Krise besonders betroffen. Plötzlich gab es keine Betreuungsmöglichkeit mehr, der Rhythmus dahin. Lernen und Arbeit musste dennoch erledigt werden. Eine extreme Belastung. Da glühten bei Pro Familia vermutlich die Beratungsdrähte, oder?
Also dieser Lockdown hat eher bewirkt, dass eigentlich kaum mehr jemand wusste, ob eine Einrichtung arbeitet, ob man noch anrufen darf. Also das war mehr wie so eine Schockstarre, haben wir das erlebt, jetzt auch selber an der Einrichtung. Und es war alles unklar und wir hatten in der Tat weniger Anmeldungen eine Zeit lang, also so 4-5 Wochen, als diese ganzen Ausgangsbeschränkungen waren. Und haben dann, wir waren immer besetzt, auch vom Telefon, aber auch da war es nicht so, dass jetzt enormer Andrang kam. Was kam, waren relativ schwierige Krisen dann. Das waren auch Menschen, die so psychiatrische Vorerkrankungen hatten, also die so Angststörungen hatten, Depressionen oder auch sehr isolierte Familien. Da ist es zum Teil deutlich eskaliert und da waren wir auch richtig deutlich mehr gefordert. Also wir hatten einige Familien, die wir sehr intensiv betreut haben. Die anderen, oder wo wir konnten das früher nie so intensiv machen, also wir hatten vielleicht eine, zwei, maximal zwei Stunden, das war schon eine intensive Betreuung pro Woche für eine Familie, die sind irgendwie mit diesen, ich sag's jetzt mal, normalen Problemen, das ist ein bisschen zurückgetreten in der Krisenzeit am Anfang.
Gab es mehr Beziehungsprobleme auch untereinander?
Also wir haben... Es war ja erwartet, dass es so eine große Gewalteskalation in den Familien, dass es dazu kommen kann. Das konnten wir jetzt nicht beobachten direkt. Ich weiß auch, dass es, was ich so verfolgt habe von der Presse und von anderen, dass es nicht zu einer, in der Massivität, wie man es erwartet hat, zu einer Eskalation kommt. Wobei wir nicht wissen, weil jetzt sozusagen die ganzen Schulen, Kindergärten geschlossen sind und wir nicht genau wissen, was in manchen Familien passiert. Also das, von daher würde ich es ein bisschen relativieren noch. Also da kann ich jetzt keine statistisch belastbaren Daten liefern. Ich glaube, das ist nicht unsere Art, da haben wir nicht genug Datenbasis. Es gab Paare, die tatsächlich sich getrennt haben im Laufe dieser Zeit, wobei man natürlich nicht sagen kann, ob das jetzt an Corona lag. Es wird in der Regel schon als eine stressige Zeit mit den Kindern benannt, wenn die Eltern drüber sprechen. Es gibt aber auch Eltern, die gesagt haben, oh, Corona war aber auch, da kamen deutliche Lernschritte bei den Kindern. Also man hat so alle möglichen Sachen, die da eine Auswirkung haben können.
Ja. Ist generell Scheidung und Trennung ein großes Thema bei Ihnen? Ja, also auch außerhalb von Corona?
Ja, das hat sich die letzten Jahre wirklich sehr verändert. Also es gibt, wenn man so vor 20, 25 Jahren denkt, dann war tatsächlich dieses arme Scheidungskind, das war was Besonderes. Und da gab es, also ich habe das, das ist so ein Zitat von einer Lehrkraft, die sagte, das ist ja ein armes Trennungskind. Und das ist einfach momentan, ist es so, ich habe jetzt die Zahl nicht die neueste im Kopf, aber wir haben, glaube ich, 33-35% aller Kinder leben mit getrennten Eltern. Und das ist bei uns eine große, das ist tatsächlich ein großer, großes Thema. Auch nochmal, und das hat so ganz viele Facetten. Das beschäftigt die Familien, das beschäftigt natürlich auch nochmal, das macht auch nochmal finanzielle Sorgen, weil natürlich eine zweite Wohnung von dem gleichen Geld, das vorher da war, bezahlt werden muss. Es macht viele Umgangsstreitigkeiten und die, wo die Kinder so im dazwischen stehen. Also das sind sehr, ja, auch sehr dramatische Sachen und sehr traurige Sachen oft, wenn man die Wut so, wenn die so weggeht und man schaut es an, dann ist es oft auch eine sehr traurige Geschichte, die da in den Familien passieren. Aber das ist sowas, wo man sagen kann, das ist deutlich mehr geworden. Also Familien trennen sich, denke ich, einfach schneller.
Trennen sich die Leute aus ihrer Erfahrung, weil es einfach heutzutage leichter geht als früher und man einfach nicht gewillt ist, an der Beziehung zu arbeiten? Oder zerbricht es tatsächlich, weil der Druck von außen, sei es durch Job, durch das ideale Familienbild, das man so im Kopf hat, durch ja, gesellschaftliche Zwänge, ist es, dass der Druck einfach zu stark ist und deswegen die Beziehungen nicht halten?
Also ich glaube schon, dass Familien sich leichter oder dass Menschen eher sagen, es macht keinen Sinn mehr, an der Beziehung festzuhalten. Und das ist ja nicht immer schön, wenn die Familien zusammenbleiben und sich dann trotzdem total zerstreiten und bis aufs Blut bekämpfen. Das ist ja nicht ein Wert an sich, das Zusammenbleiben. Und da sind die Familien, glaube ich, schon so, dass sie mehr auch gucken, was ist. Also dass Scheidung oder dass es auch als eine Option gesehen wird, zu sagen, es hat leider nicht geklappt. Ich glaube, es ist schon immer ein großes Drama eigentlich für alle, weil niemand antritt, wenn er mal heiratet und Kinder haben will, dass er denkt, naja, wenn es nicht geht, dann hören wir da halt auf. Mhm. Also sowas habe ich noch nie erlebt bei uns. Und ob die jetzt, also ich kann Ihnen nicht sagen, warum diese Familien zerbrechen. Es gibt Familien, die sind vielleicht, da ist das Paar vielleicht wirklich nicht füreinander geschaffen. Und es gibt Familien, da spielen dann die Ursprungsfamilien eine Rolle, dass es nicht klappt. Es gibt Familien, da ist der Druck größer oder da ist eine andere neue Liebe da, die plötzlich, wo man sagt, gut, das ist mir jetzt aber wichtiger als alles andere. Mhm. Also da gibt es tatsächlich alle Schattierungen.
Die Professorin Dr. Helen Knau von der Fachhochschule Bielefeld hat Familienblogs untersucht, um herauszufinden, wie Eltern ihre derzeitige Situation beschreiben und welchen Belastungen Familien ausgesetzt sind. Das vordringliche Thema der Blogbeiträge zum Thema Corona sind die grundsätzlich hohen und andauernden Belastungen. Elternrolle, Haushalt, Beruf, Homeschooling und dann noch eine sinnerfüllte Freizeit mit den Kindern gestalten. Zitat: Die Analyse der Familienblogs macht letztlich deutlich, wie sehr Elternschaft in unserer Gesellschaft auf Unterstützung angewiesen ist. In den vergangenen Jahren haben wir in Deutschland ein entsprechendes Unterstützungssystem für Familien entwickelt. Dazu gehören vor allem Bildungs- und Betreuungsangebote ab dem ersten Geburtstag eines Kindes. Studien zeigen die Komplexität der Betreuungsarrangements im Tages- und Wochenrhythmus. Die Familien in der Kombination von Kita bzw. Schule, Großeltern, Hobbys und Verabredungen aufgebaut haben. Die auch politisch gewollte und öffentlich geförderte Familieninfrastruktur hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Leben mit Kindern zu einer gemeinsamen gesellschaftlichen Aufgabe wurde. Sie war die Grundlage dafür, dass sich emanzipierte Frauen für Familie und Kinder entschieden haben. Durch die Pandemie ist die Zuständigkeit für das Aufwachsen der Kinder wieder zu einer reinen Privatsache geworden. Zitat Ende. Wie stark stehen Eltern heutzutage unter Druck und wie hat sich dieser in den letzten Jahren verändert? Diese Frage habe ich zwei Interviewpartnern gestellt, die Eltern bei Erziehungsfragen beraten. Bernd Asbichler von Pro Familia in München-Neuaubing hat schon gesagt, dass Trennung und Scheidung ein größeres Problem bzw. Beratungsthema geworden ist. Haben sich denn auch andere Themen verändert? Ist der Druck größer geworden?
Ja, ich meine, es hat sich auch unser Klientel verändert. Von daher ist es schwierig, jetzt immer zu sagen, das ist jetzt nur durch den Druck entstanden. Also wir haben jetzt auch viele Flüchtlingsfamilien, die wir vor 5 Jahren oder 6 Jahren ja noch nicht so hatten. Insgesamt, glaube ich, ist der Druck, ich weiß nicht, ob er unbedingt stärker geworden ist, es ist ein anderer Druck geworden, eine andere Belastung. Also jede dieser Zeiten hatte eigentlich so spezifische Belastungen. Waren es so Zukunftsängste früher, noch vor 15, 20 Jahren, wo es einfach wirtschaftlich nicht so rosig war, ist es jetzt zum Teil diese Schnelllebigkeit. Es sind auch finanzielle Sorgen, aber über eine ganz andere Ecke, dass man einfach in München über diese Wohnungsknappheit und die hohen Mieten, die die Familien, die ja gerade Familien noch mal massiver betreffen als einzelstehende Menschen, dadurch kommt natürlich auch noch mal mehr Druck rein. Also wir haben ganz viel Doppelverdienerhaushalte, die das aber jetzt nicht machen, weil es so schön ist, oder die könnten ja auch in Teilzeit beide gehen und hätten dann trotzdem wieder gut Zeit für die Familien, sondern die es aus dem finanziellen Druck machen müssen, weil es sonst nicht klappt. Dadurch haben wir viel Fremdbetreuung auch in den Familien mit Schuldgefühlen bei den Eltern, dass sie eigentlich wissen, es wäre besser, sie wären mehr zu Hause. Und dann geht es aber trotzdem nicht, weil es von der Wohnsituation sonst nicht klappen würde. Also das macht, glaube ich, schon viel Stress und auch so Durchtaktung von Familienleben. Also dass die Kinder wirklich nach einem absoluten Zeitplan funktionieren müssen, mit Aufstehen, dann muss dann und dann in der Krippe, weil sonst klappt der Termin bei der Mutter oder beim Vater in der Arbeit nicht. Das bringt eine ganz schöne Menge an Stress, glaube ich, rein. Also das hat sich verändert, auch so die Schnelligkeit der Zeit, jetzt mit der Mediennutzung und so wunderbar das alles ist mit E-Mail und Smartphone und WhatsApp, aber es hat auch gleichzeitig eine ganz schöne Beschleunigung nochmal gegeben die letzten Jahre, die nicht unbedingt förderlich ist für Familienklima.
Stehen die Eltern auch mehr unter Leistungsdruck, dass sie sagen, mein Kind muss an die Uni, es muss studieren, sonst ist es gesellschaftlich quasi unten durch? Ist hier auch mehr Druck von den Eltern als früher?
Ja, schon insgesamt. Also wir sind ja in einem Stadtrandgebiet, Neuaubing, das ist jetzt nicht, es ist ein sehr gemischtes Gebiet, also es ist jetzt kein sozialer Brennpunkt, der so wie im Münchner Nordens einige gibt oder Neuperlach, aber es ist durchaus insgesamt mehr geworden. Also die Mittelschulen, wie sie ja jetzt heißen, seit einigen Jahren, das ist schon immer noch so, dass da viele Eltern das auf jeden Fall verhindern wollen, dass ihr Kind drauf geht. Ich denke jetzt mit G13, also G12 hatte nochmal eine Verschärfung gebracht. G13 hat es jetzt wieder ein bisschen gelockert, das Familienleben, ist nur mein Eindruck bei vielen. Da ist ein bisschen der Stress rausgekommen. Es ist ein Thema, ja. Also es war jetzt die letzte Zeit, war es nicht mehr so problematisch, weil wirklich ein gutes wirtschaftliches Klima ist, wenn jetzt so ein bisschen Abschwung kommt mit Corona, dass das wieder mehr wird, dass wieder mehr Ängste kommen, kriegt mein Kind einen Ausbildungsplatz. Das war ja in München jetzt bis vor einiger Zeit, also die letzten Jahre, gar kein Thema mehr fast, ne, weil ja wirklich überall Leute gesucht wurden. Aber insgesamt ist dieses, was wert ist, also dass nur ein Uni-Abschluss was wert ist, das ist eine allgemeine Tendenz.
In der bereits zuvor zitierten Forsa-Studie von 2019 waren 70% der Befragten der Meinung, dass die Erwartungen, die heutzutage an Eltern gestellt werden, höher sind als in der Generation ihrer eigenen Eltern. Knapp ein Drittel sagt, der Erwartungsdruck durch soziale Kontrolleure sei heutzutage stärker. An zweiter Stelle kommt die Erwartung der Gesellschaft, Familie und Beruf erfolgreich zu vereinbaren, gefolgt von der möglichst besten Förderung der Kinder schon in frühen Jahren. Welche Erfahrungen hat denn Andrea Schwickrath gemacht? Sie berät Familien bis zum 3. Lebensjahr des Kindes. Sie arbeitet als Kinderkrankenschwester bei der Stadt München im Bereich frühkindliche Gesundheitsförderung.
Sagen wir mal so, die Basisthemen jetzt wie Schlafen, Ernährung oder so, die werden natürlich all die Jahre angefragt. Was jetzt halt das große Problem bei den Eltern ist, ist halt, dass die eigenen Familien oft nicht mehr mit in München dabei sind und dass sie halt sich auch vielleicht viel über die neuen Medien doch noch informieren müssen, gucken sich viele YouTube-Videos an, Einträge auf Facebook. Das ist halt alles dann doch sehr weitführend und es verunsichert die Eltern eigentlich dann doch eher und sie freuen sich, wenn sie jemanden finden, der das Ganze mal so ein bisschen sortiert und ihnen halt fachlich fundiert erklären kann.
Und wie ist das mit Erwartungen von außen, die die Eltern belasten? Also sei es jetzt der gute Rat der Schwiegermutter oder auch eben das, was sie auf den sozialen Medien sehen, Instagram so und so, hat ein Kind auszusehen, wenn es gerade gegessen hat, möglichst sauber. Merken Sie, dass da auch mehr Druck ist, dass die Eltern sich da mehr mit auseinandersetzen und kämpfen?
Ja, also der Druck auf die Eltern ist, denke ich, schon im Lauf der letzten Jahre immer mehr angestiegen und je mehr man im Internet lesen kann und je konträrer die Ansichten zum Teil auch dort rüberkommen und dann kommt noch die Schwiegermutter dazu, dann kommt noch eine Freundin mit dazu, also es ist schon ein ganz schöner Druck, der auf den Eltern dann auch lastet und dann wissen sie oft nicht, wie sie das Ganze so ein bisschen sortieren können. Es sind natürlich auch andere Probleme noch da, die jetzt vielleicht vor vielen Jahren noch nicht so doll waren, dass halt einfach die Wohnungen halt schwer zu bekommen sind, sehr teuer sind und dass die Mütter vielleicht auch relativ früh dann wieder arbeiten gehen müssen, um dann muss man halt gucken, wie kann dann auch die Kinderbetreuung stattfinden. Also das sind schon mehr Probleme, ein größerer Druck, der auf den Eltern lastet, als vielleicht noch vor ein paar Jahren.
Hat sich denn die Nachfrage in den vergangenen Jahren auch gesteigert durch den wachsenden Druck? Wird Ihr Angebot mehr in Anspruch genommen?
Nicht unbedingt, nein. Also die Anfrage ist eigentlich immer da gewesen. Mittlerweile ist es so, dass man dann doch vielleicht schon mal so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda hat, wenn die Eltern mal rausgehen und mal mit anderen Müttern ins Gespräch kommen, sodass man halt auch mal sagt, da weißt du schon, dass es da eine Kinderkrankenschwester gibt, die dich auch mal besuchen kommen kann. Also ich denke mal, es ist nicht unbedingt mehr geworden, nee.
Falls Sie Hilfe von Andrea Schwickrath oder Ihren Kollegen brauchen, die Telefonnummer des Beratungstelefons ist 089 233 47 333. Hier erreichen Sie von Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr jemanden, der Ihnen eventuell den Kontakt zu einer Stadtteil-Kinderkrankenschwester für einen Hausbesuch nennen kann. Und über profamilia.de können Sie via Postleitzahl die für Sie zuständige Beratungsstelle finden. Im zweiten Teil der Sendung zum Thema Eltern-Challenge, wie viel Druck lastet auf den Eltern, stellen wir zwei Elternteile gegenüber. Eine Mutter, das bin ich, Lena Kronauer, 35 Jahre alt, Radioredakteurin an den Wochenenden und die restliche Zeit Mutter einer zweijährigen Tochter. Die singt und tanzt gern, mag Bücher vorgelesen bekommen und beobachtet gern Menschen bzw. Kinder. Auf der anderen Seite erzählt Sam Ibrahim.
Ich bin 36 Jahre alt, ich bin Haus- und Kameramann und Kolumnist bei Mit Vergnügen, eine Kolumne ganz der Baba. Und ich bin Vater von Teddy Moses, der ist jetzt 2 Jahre und 5 Monate, also fast 2,5 und dann muss man auch nicht mehr die Monate dazu sagen. Und Teddy ist tatsächlich ein entspanntes, kleines Kerlchen, ein fröhlicher Junge auch, also ist auch Gott sei Dank kein Morgenmuffel, sonst hätten wir irgendwie ein Problem mit, also ich glaube, dann würde ich ihm zu hart auf den Sack gehen. Und es ist ein ganz ausgeglichener, neugieriger Kerl.
Wenn es um das Thema Druck auf Eltern geht, dann sind da einmal finanzielle Nöte. In München mit seinen hohen Mieten braucht es oft zwei Vollzeit arbeitende Eltern, um über die Runden zu kommen. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist in Familien, in der beide Elternteile Vollzeit oder einer zumindest Teilzeit arbeitet, dauerhafte Armut ein Randphänomen, das nicht mehr als 1,4% der Kinder in solchen Familienkonstellationen betrifft. In Paarfamilien aber, in denen ein Elternteil über einen längeren Zeitraum nicht arbeitet, leben nur 38% in finanziell abgesicherten Verhältnissen, während ein knappes Drittel dauerhaft oder wiederkehrend Armut erlebt. Von alleinerziehenden Eltern haben wir da noch gar nicht gesprochen. Es gibt aber auch andere Aspekte, die Druck auf Eltern aufbauen. Die eigenen Ansprüche, die Gesellschaft mit ihren Kinderkontrollen und so weit sollte ihr Kind in dem Alter schon sein, Statistiken. Instagram-Eltern, die uns vorgaukeln, Job, perfekt, intelligent, kreativ, saubere Kinder und glücklich gestylte Eltern in Katalogwohnungen sind machbar und erstrebenswert. Erziehungsgurus, die erzählen, dass man auf gar keinen Fall seinem Kind Plastikspielzeug oder was anderes als Bio und Vollkorn geben sollte und so weiter und so fort. Schauen wir also mal, was Sam im Vergleich zu mir als Druck empfindet. Ich bin in meiner Mutterrolle relativ angespannt, weil ich alles versuche, richtig zu machen. Der Tipp, den mir viele am Anfang gaben, hör auf deinen Bauch, ist schwer zu befolgen, wenn alle um einen herum alles besser wissen und damit auch nicht hinterm Berg halten. Als ich nach den ersten 4 Wochen gemeinsam mit meinem Freund und Baby plötzlich allein zu Hause war, war alles gut, solange ich zu Hause war. Unterwegs fühlte ich mich schon eher gestresst. Ich bin nämlich so aufgewachsen, dass brave Kinder nicht weinen und einfach nur süß sind. Krach, Geheule, das mag niemand. Also immer die Hoffnung, bitte schrei leise. Sam ist ein super entspannter Vater. Als seine Frau wieder Vollzeit arbeiten ging und er mit seinem wenige Monate alten Sohn allein zu Hause war, ging das ganz ohne Schweißausbruch und Panikattacken.
Teddy war auch so ein absolutes Wunschkind. Wir haben uns da sehr drauf gefreut. Ich war auch bei allen möglichen Terminen dabei, also wie Ultraschall und großer Ultraschall und kleiner Ultraschall und mittelgroßer Ultraschall und so weiter. Und da war ich halt auch so dabei. Und ich habe auch gerne, also ohne dass Heidi das wirklich so groß ansagen musste oder so, habe ich schon auch vor der Geburt Aufträge komplett runtergeschraubt. Also 1-2 Monate vor der Geburt war ich dann schon relativ wenig unterwegs. Und danach eigentlich ähnlich. Also ich hatte einen Auftrag im Super Bowl, da war er, glaube ich, 2 Monate, nee, einen Monat, ein bisschen älter als einen Monat. Aber da, das war so von Anfang an klare Absprache, wenn der Super Bowl anruft, von mir aus geben wir den im Smallland ab. Also, aber Super Bowl ist nun mal Super Bowl. Und genau, und also deswegen war ich, sag ich mal, von klein auf auch sehr involviert in alles. Also sei es wie von Wickeln über Füttern über sonst irgendwas. Also meine Frau hat natürlich auch gestillt, aber selbst da auch der Umstieg auf die Flasche, das habe ich dann übernommen. Es gibt da keinen Grund für Schweißausbrüche. Okay. Halt, machst die Beine hoch, wischst die Kacke weg und machst eine neue Windel drauf. Also es ist jetzt keine Mondfahrt.
Nächstes Thema, Frühförderung. Als meine Tochter frisch auf der Welt war, habe ich die Schlafpausen genutzt, um zu googeln, welche Kurse man mit Kindern in welchem Alter machen kann. Also Musikgarten, Babyschwimmen, Krabbelgruppe, P-Kip, Babymassage und hast du nicht gesehen. Keine Chance verpassen und dem Kind eine gute Basis geben, damit es sich optimal entwickelt und später werden kann, was es will. Ende vom Lied. Ich hatte einen Mordsdruck, den richtigen Kurs zu finden und die Termine einzuhalten. Ich habe es dann irgendwie doch gelassen, mich selbst mit dem Kind beschäftigt, ganz entspannt. Ich habe auch relativ viele Ratgeber und Foren gelesen, wenn ich mir mit irgendwas unsicher war. Am Ende hat sich dann alles widersprochen und ich wusste gar nichts mehr. Und Sam?
Nein, null. Also gar nicht. Wir haben uns so ein Versprechen gegeben, ich weiß gar nicht, ob das vor oder kurz nach Teddys Geburt war, dass wir Google nicht in unser Elternhaus lassen. Also wir haben wirklich, also sagen wir uns Ärzte, wir haben wirklich so die Hand drauf gegeben und so die Augen geschaut und gesagt, wir googeln nix. Versprochen, okay. Und außer Hardware, ne? Also so, weiß ich nicht, Ausrüstung. Mhm. So, keine Ahnung, Kinderschuhe, wo oder weiß ich nicht was, sowas. Aber nicht irgendwie, Teddy hustet komisch, was ist es? Weil es kommt ja eh immer tot raus. Oder dass man irgendwas falsch gemacht hat vorher oder so. Also wir haben uns eigentlich gar nicht theoretisch großartig eingelesen oder sonst. Wir haben uns, glaube ich, ein so ein Buch gekauft, dieses, diese Sprungphasen da beschreibt, was auch ein gutes Buch ist, nur teilweise auch so ein bisschen, sag ich mal, mit so ein bisschen Druck von oben herab beschrieben, teilweise, weil so, und jetzt ist es 4 Monate alt und jetzt fängt es halt an, schon irgendwie mit dem Stift zu malen und dann guckst du dir so einen Teddy an, 4 Monate, so, nee, also auf gar keinen Fall. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das genauso drin stand, aber es waren immer so Sachen, die dann so, ja, jetzt ist es so und so alt und jetzt könnte es vielleicht schon da und damit anfangen. Und dann war man direkt so, oh Gott, er ist doch doof. Aber das war auch das einzige Buch und wir sind beide eher große Fans von Kompetenzen und nicht von einer Masse an Informationen. Also,
du warst aber trotzdem, hast du mir erzählt, bei sehr vielen Kursen und hast da also dich mit anderen Müttern ausgetauscht und mit anderen Eltern, mit Beratern, die ja dann da auch mit dabei sind und die Kurse leiten. Warum hast du das dann gemacht?
Also die Kurse, die ich ja gemacht habe, waren ja eher so beschäftigender Natur, ne? Das war ja so hier so Spielgruppen und Musikgruppen und PGIP und Schwimmen und so weiter haben wir gemacht, weil ich so ein bisschen Angst vor einem Trott hatte und ich auch eher so ein gesellschaftlicher oder ein geselliger Typ bin. Und ich fand das immer gut, wenn man morgens irgendwie schon mal so einen Programmpunkt hat, wo man mal so vor die Tür geht. Und auch wenn das Wetter mal schlecht ist, dass man sagt, nö, wir haben jetzt aber auch einen Termin und da gehen wir jetzt auch hin. Und das hat irgendwie auch ganz gut getan.
Okay, da habe ich mir jetzt also aus den völlig falschen Gründen Druck gemacht. Ich hatte nämlich so das Gefühl, wenn meine Tochter nicht von Anfang an Kontakt zu anderen Kindern hat, dann wird sie sozial inkompetent. Außerdem muss man fördern, was das Zeug hält. Am Ende war aber die Taktik, in den Tag hineinzuschlurfen, und dann sehen wir mal, was passiert, die beste für uns. Vor allem, weil man sich in den Kursen ja auch austauscht mit anderen Müttern, vergleicht. Mein Kind kann das noch nicht, mein Kind macht dieses anders. Und ganz oft hat man dann das Gefühl, da stimmt was nicht. Mit mir, mit meinem Kind. Und schon stand ich wieder unter Druck.
Dieses Babyquartett, von dem du da gesprochen hast, das war natürlich in allen Kursen, in die ich besucht habe, ganz genauso. Also wirklich so dieses, also nicht mein Haus, mein Auto, mein Boot, sondern irgendwie mein Säugling kann jetzt schon das, der hebt jetzt den Kopf, der läuft jetzt, und das war irgendwie komischerweise, also abgesehen von der Tatsache, dass ich eh in, ich glaube, 90% oder mehr der Kurse war ich immer der einzige Typ, war das irgendwie so ein Ding unter den Frauen. Und was natürlich daran liegt, dass ich halt der einzige Typ bin, man hat so das Gefühl gehabt, dass das dann auch viel mehr Frauen angreift, warum auch immer. Also die Gesellschaft erzählt irgendwie den Frauen, dass sie, wenn sie Mutter sind, dann auch gefälligst eine Top-Mutter sind. Wenn du dich schon dazu entscheidest, nicht dein Kind nur nebenberuflich zu betreiben, sondern Vollzeit-Mama bist, dann musst du solltest du gefälligst auch top aussehen, nur Bio-Sachen abfüttern, das Kind soll top aussehen, du musst irgendwie top Haare haben und so weiter und so fort. Und das Kind muss auch irgendwie immer so Höchstleistungen vollbringen. Irgendwie so mit, das soll top schwimmen, das muss früh schwimmen, das muss das machen, das muss das machen. Aber ich habe so das Gefühl, das ist eher auch an Frauen adressiert. Also und Frauen machen sich untereinander auch immer dann so viel Druck. Vor allen Dingen bei ersten Kindern, ne? Also ich glaube, es gibt auch ganz, ganz wenige Mütter, die zum Beispiel so Kurse besuchen mit dem zweiten Kind. Weil mit dem ersten Kind weißt du noch nicht so ganz, was machst du jetzt damit? Ne? Dann suchst du halt Gesellschaft und suchst halt irgendwie Beschäftigung. Und Elternschaft, vor allen Dingen beim ersten Kind, ist immer eine Unsicherheit. Das ist eine bestimmt 18 Jahre währende Unsicherheit. Du weißt ja nie 100%, ist ja nicht, dass du abends irgendwo aus dem Kühlschrank so einen Ausdruck bekommst, wo drin steht, guck mal, heute hast du 100 von 100 Punkten gemacht. Du bist immer in einer Unsicherheit. Und wenn du aber auch schon, sag ich mal, ein relativ unsicherer Typ bist, und dann ist das natürlich Druck, der bei dir ankommt. Und das würde ich jetzt auch sagen, Mann oder Frau. Nur das, was ich beobachtet habe, war, dass Frauen sich da teilweise so richtig angezogen haben, den Schuh, ne?
Frauending? Ganz ehrlich, man vergleicht doch ganz automatisch, oder?
Ja, also es gibt Sachen, wo ich sage, oh Mensch, hier, guck mal, super. Aber ich sehe das dann immer eher, guck mal, der kann besonders gut klettern. Aber das heißt ja dann nicht, also ich sehe das nicht in einem qualitativ bewertenden Sinne. Ich stelle fest, keine Ahnung, also zum Beispiel, Teddy ist zum Beispiel eher der, also grobmotorisch ist der halt schon immer sehr, sehr weit gewesen. Und ich kann mir dann auch nicht sagen, ja, okay, das liegt jetzt an mir, weil ich jetzt ein besonders toller Vater bin. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Veranlagung oder sein Typ oder nicht oder weiß ich nicht was, dafür reißt er aber super gerne Bücher kaputt oder sonst irgendwas. Aber also natürlich sehe ich auf dem Spielplatz Vergleiche und guck mir auch ein anderes Kind an und sage, oh, guck mal hier, das macht das schon oder das macht hier schon richtig mit Förmchen, baut das irgendwie gerade den Taj Mahal nach oder so und Teddy haut einfach super gerne mit Chippen auf Sachen. Aber ich sehe das nicht im Sinne von, oh nein, Teddy wird irgendwann, weiß ich nicht, Gewaltverbrecher, weil er ja jetzt schon sehr gerne haut auf so Sandformen. Sondern ich beobachte so wie halt verschiedene Menschen einfach auf der Welt, gibt es halt ein anderer Mensch. Und ich vergleiche mich ja auch nicht mit meinem Nachbarn, weil der, keine Ahnung, weil der besonders groß ist oder besonders gut laufen kann. Oder?
Okay, offensichtlich bin ich einfach nicht so selbstsicher, wie Sam es ist. Weder was mich und meine Fähigkeiten angeht, noch was meine Qualitäten als Mutter betrifft. Ich vergleiche mich nämlich durchaus mit anderen und versuche auch mal was nachzuahmen, was mir erstrebenswert erscheint. Und natürlich trifft das auch auf meine Erziehung bzw. meine Tochter zu. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass ich sie zweisprachig erziehe, weil andere das tun oder ihr die Primzahlen einpläue oder anderes. Ich nehme es mittlerweile, muss ich sagen, als Anregung. Ach ja, das könnte man ja auch mal ausprobieren. Ansonsten mache ich mir ständig Gedanken über optimale Ernährung. Zum Beispiel, das Kind braucht mehr Obst, 2 Tage hintereinander Eis bereitet mir schon Kopfzerbrechen, Vollkornnudeln statt den normalen und so weiter und so fort. Wo ist Sams Druckmoment?
Also ich erwarte selbst, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel von mir. Nicht, weil ich einen Einfluss von außen habe, sondern ich mache nicht gern so halbe Sachen. Und da ist bei mir auch tatsächlich, mache ich mir oft Druck. Also ganz oft, da kommt meine Frau irgendwie abends nach Hause und dann sagt sie halt, ja, geh halt vom Gas, ja, egal, dann mach die Wäsche halt morgen. So. Und ich bin aber eher, okay, jetzt habe ich noch 5 Minuten, dann hänge ich die Wäsche jetzt noch auf. Dann bin ich unten und sage, okay, ich habe die Wäsche jetzt in 3 Minuten aufgehangen. Ah, guck mal, da hängt noch eine, die nehme ich jetzt noch mit, das kann ich noch schnell oben hochfalten. Ich bin dann so ständig auch in so einem Optimierungswahn.
Druck auf Eltern, das ist das Thema heute. Nach gesellschaftlichem Druck und dem, den sich Eltern untereinander bzw. selbst machen, gibt es noch eine andere Quelle, die eigene Familie. Vor allem Omas, Mütter und Schwiegermütter lassen sich gern dazu hinreißen, alle Entwicklungen des Nachwuchses ungefragt und wiederholt zu kommentieren. Nein, meine Tochter ist mit 2 Jahren noch nicht trocken. Ja, sie braucht ihren Schnuller noch. Und nein, sie schläft nicht im eigenen Bett, sondern bei uns in der Mitte. Darauf folgt der Satz der Gegenseite, das kriegt ihr nie wieder raus. Das ist doch bei Sam bestimmt genauso.
Nee, gar nicht. Ja? Also ist ja, sag ich mal, traurigerweise das Los als Mann ist ja, solange das Kind irgendwie abends noch alle Arme und Beine hat, bist du halt ein ganz toller Vater. Ne? Also wenn ein Mann das macht, was eine Mutter normalerweise macht, ist er der Superdad. Ja, und bei Frauen ist so, ja klar, bist halt die Mutter. So, weißt du? Wie gesagt, also traurigerweise als Mann ist deine ist die Messlatte halt arschniedrig. Also da kommst du halt mit dem Zehennagel irgendwie drüber.
Das, ja, aber dafür hast du keinen Druck. Also,
dafür habe, genau, weil ich völlig frei aufspielen kann. Ja. Ich kann völlig frei aufspielen, aber ich verstecke mich nicht hinter dem Mann sein, weil ich das auch auf so völligen Quatsch finde. Also auch wenn Typen sagen, nee, können keine Windeln wechseln, weil irgendwie ist mega ekelhaft und so, und sage ich ganz ehrlich, also die meisten Typen, die ich kenne, können sich eine Dreiviertelstunde über ihre Furzgeräusche oder Furzgerüche irgendwie unterhalten. Aber sorry, da musst du halt auch eine Windel wechseln können. So, dann brauchst du nicht mir zu erzählen, das ist eklig oder geht nicht.
Die Gesellschaft erwartet also herzlich wenig von den Vätern. Aber was ist mit anderen Männern, die nicht Ganztagsdad sind? Gibt's von denen Druck?
So direkte Angriffe eigentlich nicht. So, es ist eher so, im beruflichen Kreis sind alle echt Riesenfans, also die ganzen Produktionsfirmen, die mit denen ich so arbeite und so, die sind da sogar sehr, also die finden das ganz super und richten sich dann irgendwie teilweise auch so terminlich dann irgendwie so nach mir, wenn ich sage, okay, ich habe einen Babysitter gefunden und so, ja super, machen wir es dann und dann und so. So richtig, das sind ja fast schon gemeine Sachen, habe ich noch nie eigentlich gehört, noch nie direkt. Was ich schon aber manchmal mitbekomme, ist, dass Männer das die Hausarbeit und das Zuhause-Sein mit Kind nicht wirklich ernst nehmen. Und das ist super traurig. Also, weiß ich nicht, so die ersten Male, weil ich war irgendwie ein halbes Jahr alt oder was, und dann geht man irgendwie mit den Jungs ins Wirtshaus und dann sagt man, okay, so um 11 oder was, ne, ich bin raus, Freunde, das war das letzte Bier, ich gehe jetzt. Aber die Grenze mache ich mir ja selber, weil ich dann zum Beispiel weiß, okay, wenn Teddy zum Beispiel heute keine gute Nacht hat oder so, dann muss ich halt irgendwie auch im Start sein. Dann bringt's halt nicht, wenn du halt einmal mit kompletter Schlagseite dann nach Hause torkelst. Das mache ich auch aus egoistischen Gründen auch. Wenn ich schon was getrunken habe, dann muss ich halt auch gucken, dass ich auch den Schlaf wieder reinhole. Und dann hört man aber dann so Sprüche wie, wieso, du hast doch eh nichts morgen. So, du musst ja nicht zur Arbeit. Und man hat halt oft das Gefühl, und da glaube ich aber auch ehrlich gesagt, das ist so Männer wie Frauen fast gleich, ja, du fährst ja nirgends, du gehst ja nicht arbeiten. Dann hast du ja keinen anstrengenden, also dann hast du automatisch auch keinen anstrengenden Tag. Ich bin eher ein Typ, der grundsätzlich immer eher gute Laune hat. Bin ich bei einem Freund rein, der hat ein Geschäft und dann war mich da rein und so ein bisschen rumgewitzelt und sonst irgendwas und dann hieß dann irgendwann, ja, warum bist du so gut drauf? Und dann sagt halt der Nächste, ja, weil er nicht arbeiten muss. Und das ist dann halt, das ist schon hart verletzend, weil man reißt sich halt wirklich den Arsch auf irgendwie, also jetzt so, Teddy schläft jetzt, dann fange ich schon an mit dem Abendessen zu machen oder sonst irgendwas und so oft sitze ich während Teddy schläft mittags keine 20 Minuten mich hin, sondern mach direkt das Nächste und guck, dass das Nächste vorbereitet ist oder dass die Wäsche gemacht ist oder dass die Wohnung geputzt ist oder was auch immer und ich kann nicht davon sprechen, dass das nix ist und das ist so, es ist so unanerkannt und das sehe ich als Mann so und das sehen ganz, ganz viele Männer oder bestimmt auch so und das sehen einfach auch unfassbar viele Frauen genauso, dass man einfach so, ja, du hast ja nichts. Man unterschätzt die Anstrengung einer Betreuungszeit. Also wenn ich mit Teddy irgendwo einkaufen gehe zum Beispiel und er geht neben mir, dann ist das für mich, dann ist das natürlich auch eine Stresssituation, weil ich muss mich A, auf den Einkauf konzentrieren und B, irgendwie gucken, haben wir alles und wo gehen wir jetzt hin? Ach, Lena ist ja schon so. Und dann ist aber auch, und da muss ich aber die ganze Zeit auch eben parallel auf den Jungen aufpassen. Das ist ja nicht, ich muss aufpassen, dass mir irgendwie ein Ball nicht wegrollt, sondern ich muss halt aufpassen, dass der Junge nicht irgendwo von Auto läuft. Das ist halt dann direkt eine viel, viel größere Fallhöhe von Stress. Und das ist auch schwer zu vermitteln. Das ist auch Leuten schwer zu vermitteln, die keine Kinder haben.
Und das ist ja eines der großen Probleme in unserer Gesellschaft, dass Erziehungsarbeit nicht anerkannt wird. Hausfrau und Mutter bzw. Hausmann und Vater sind keine erstrebenswerten Berufsziele. Sie werden nicht entlohnt und respektiert. Kommen wir zurück zum Thema dieser Sendung. Elternchallenge. Wie viel Druck lastet auf den Eltern? Schwer zu beantworten. Zum einen ist es eine Typsache, wie man Druck wahrnimmt und vor allem, wie viel man davon annimmt. Zum anderen hängt es von der familiären Situation ab. Finanzielle Sorgen, Wohnraum, Krankheit erhöhen den Druck. Aber wie wir anfangs von Bernd Asbichler von Pro Familia und Andrea Schwickrath, die als Kinderkrankenschwester für die Stadt München Eltern berät, gehört haben, der Druck hat zugenommen. Zumindest in München. Und der Druck veränderte sich auch über die Jahre. Der Familienforscher Hans Bertram hat in einem Interview für die Zeitschrift Geo die heutigen und früheren Elterngenerationen gegenübergestellt und ist auch zu dem Schluss gekommen, die Eltern heute haben es stressiger. Grund? Zum einen gehen heute meist beide Elternteile arbeiten, wenn vielleicht auch nur Teilzeit. Dennoch ist die Wochenarbeitszeit einer Familie höher und die Betreuung der Kinder muss anders organisiert werden als früher. Zum anderen dauert die Ausbildung länger. Während Abitur und Studium früher die Ausnahme war, ist es heute gang und gäbe, was zur Folge hat, in der Lebensphase, in der man sich eventuell für Kinder entscheidet, ist das Geld meist noch knapp und die Perspektive ungewiss. Und da heute fast jedes zweite Kind die allgemeine Hochschulreife erlangt, fließt viel mehr Arbeit, Zeit und Aufwand in die Bildungsförderung. Schließlich wird heute von Eltern erwartet, dass sie ihre Kinder schulisch unterstützen, dass sie ihnen Musikunterricht, Sport und vieles mehr ermöglichen. Der Druck, der damit auf den Eltern lastet, ist enorm. Und damit verabschiede ich mich jetzt von Ihnen. Ich hoffe, es war für Sie eine interessante Stunde. Wer mehr von Sam und seinem Sohn Teddy erfahren möchte, dem empfehle ich an dieser Stelle noch die sehr lesenswerte, witzige Kolumne »Ganz der Baba« bei Mitvergnügen München. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Lena Kronauer.